Die Enthüllungen über die Vergewaltigerbanden in Großbritannien sind möglicherweise erster Anfang eines europaweiten Skandals. Denn auch Deutschland ist längst im Griff der Grooming-Gangs. Auch dort werden Übergriffe vertuscht, Täter geschützt und kritische Debatten als rassistisch gebrandmarkt. Und mitten im Parlament leugnet eine Sozialdemokratin sogar die Existenz solcher Verbrechen. Mehr dazu im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung: Österreichs Kanzler lehnt eine Volksbefragung zur Wehrpflicht nun doch ab. Auf 1 gibt deshalb den Bürgern selbst eine Stimme. Wir zeigen Ihnen, was Christian Stocker offenbar nicht hören will. Und wie lebt die Mutärztin Bianca Witschel im Gefängnis? Im Interview des Tages gibt der Publizist Michael Hauke seltene Einblicke in ihren Alltag hinter Gittern. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zum Schwerpunkt des Tages kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom heutigen Donnerstag. Die privaten Haushalte in Deutschland müssen einen immer größeren Teil der Gesundheitskosten selbst tragen. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Demnach lag der Anteil der privaten Haushalte an den gesamten Gesundheitsausgaben zuletzt bei 54,3%. Insgesamt finanzierten die Bürger das Gesundheitssystem mit rund 287 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Anstieg um 23 Milliarden Euro. Damit wächst die finanzielle Belastung der privaten Haushalte weiter. Plötzlich ging alles ganz schnell. In der Nacht auf Donnerstag unterzeichneten die USA und der Iran ein Rahmenabkommen für weitere Friedensverhandlungen. Schon diese Vereinbarung macht aus Sicht vieler Beobachter deutlich: Washington geht als klarer Verlierer aus dem Konflikt hervor. Der Iran erhält demnach mindestens 300 Milliarden Dollar an Reparationen, formal als Investitionen bezeichnet. Die USA heben sämtliche Sanktionen gegen Teheran auf und geben eingefrorene Gelder frei. Zudem wird der Islamischen Republik indirekt eine Beteiligung an der Verwaltung der Straße von Hormuz in Aussicht gestellt. Dabei hatte US-Präsident Donald Trump den Krieg gegen den Iran noch vor wenigen Wochen als historischen Erfolg dargestellt. Umso überraschender wirken seine jüngsten Aussagen. Am Mittwoch erklärte Trump in Paris, selbst ballistische Raketen im Besitz Teherans seien für ihn kein Problem. Dabei galten sie als eine der wichtigsten Waffen in diesem Konflikt.
Sie sagten in der Pressekonferenz, sie hätten keine Probleme damit, wenn der Iran ballistische Raketen besitzt.
Nein, ich sagte, wenn andere Staaten welche haben, ist es etwas unfair, wenn der Iran keine hat. Eine ballistische Rakete ist etwas anderes als eine Atomwaffe. Also, wenn Saudi-Arabien, Katar und alle anderen welche haben, dann ist es in Ordnung, finde ich.
Nach Unterzeichnung des Iran-Abkommens wachsen bei Beobachtern neue Sorgen. Denn Donald Trump könnte versucht sein, die Niederlage im Nahen Osten durch eine schärfere Gangart gegenüber Russland in den Hintergrund zu drängen. Tatsächlich schlug der US-Präsident beim G7-Treffen in Frankreich bereits deutlich härtere Töne gegenüber Moskau an. Zeitgleich verabschiedete das Parlament in Finnland ein neues Gesetz. Es erlaubt künftig die Stationierung ausländischer Atomwaffen auf finnischem Staatsgebiet. Dass damit vor allem US-Atomwaffen gemeint sind, wurde zwar nicht ausdrücklich gesagt, es ergibt sich jedoch aus dem politischen Kontext. Eigene Atomwaffen will Finnland nach aktuellem Stand nicht entwickeln. In Moskau dürfte die Entscheidung als Provokation verstanden werden. Denn Atomwaffen in Finnland könnten die Vorwarnzeiten für mögliche Angriffe auf St. Petersburg und Severomorsk erheblich verkürzen. In Severomorsk befindet sich der Hauptstützpunkt der russischen Nordflotte. Die britische Regierung soll sich in der vergangenen Woche einer kaum bekannten Spezialeinheit bedient haben, um die öffentliche Wahrnehmung der Migrationsproteste zu beeinflussen. Das berichtet die britische Tageszeitung Daily Mail unter Berufung auf eine Quelle aus dem Innenministerium. Demnach soll die sogenannte RICU-Einheit, auf Deutsch etwa Recherche-, Informations- und Kommunikationsabteilung, Einfluss auf die Kommunikation der Behörden genommen haben. So habe sie unter anderem auf Pressemitteilungen der Polizei eingewirkt. Auf ihren Druck hin seien Demonstranten eher als gewalttätige Schläger, denn als politische Aktivisten dargestellt worden. Besonders brisant ist ein weiterer Vorwurf. Die Beamten sollen auch die Familien von Henry Nowak und anderen Opfern von Migrantengewalt dazu gedrängt haben, politisch erwünschte Stellungnahmen abzugeben. Die Quelle wird mit den Worten zitiert: Ihre Handschrift auf den Stellungnahmen ist deutlich zu erkennen. Sie haben meist einen ähnlichen Tonfall. Die RICU-Einheit wurde ursprünglich zur Bekämpfung von Al-Qaida-Propaganda gegründet. Nach Angaben von Kritikern richtet sich ihre Arbeit inzwischen jedoch vor allem gegen rechte und konservative Gruppen. Der Bericht über sogenannte Grooming-Gangs, also meist muslimische Vergewaltigerbanden, erschüttert Großbritannien. Mehrere Abgeordnete des Unterhauses kündigten als Reaktion bereits Initiativen zur Verschärfung des Strafrechts an. Doch solche Fälle gibt es nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch in Deutschland, Österreich und wohl ebenso in der Schweiz. Und genau wie in Großbritannien werden entsprechende Vorfälle auch hier immer wieder vertuscht oder verharmlost. Kritik daran wird häufig als rassistisch gebrandmarkt. Für besonderes Entsetzen sorgte eine Aussage der SPD-Europaabgeordneten Birgit Sippel im Februar. Auf die bloße Erwähnung von Gruppenvergewaltigungen in einer Debatte reagierte sie mit den Worten:
Sie hat auch gesprochen von Gruppenvergewaltigungen, die es nicht gibt. Und ich würde Sie bitten, gegen solche Wortwahlen einzuschreiten und nicht nur zu bitten, dass die Redner sich mäßigen. Vielen Dank.
Gruppenvergewaltigungen, die es nicht gibt, und gegen jeden, der diesen Begriff verwende, müsse eingeschritten werden. Die Realität sieht anders aus. Im März wurde ein Fall aus dem Berliner Bezirk Neukölln bekannt. In einem Jugendclub soll eine Gruppe arabischer Jugendlicher eine 16-jährige Kurdin vergewaltigt haben. Nach Angaben der Betroffenen verlangten die Täter anschließend auch nach ihrer jüngeren Schwester. Was danach geschah, geht aus einer eidesstattlichen Erklärung hervor, die auf 1 vorliegt. Die offenbar zuständige Mitarbeiterin des Jugendclubs im Stadtteil Gropiusstadt erstattete demnach keine Strafanzeige. Wörtlich heißt es in der Erklärung, sie habe eine Marginalisierung der Tätergruppe befürchtet. Gemeint war offenbar eine Stigmatisierung oder Vorverurteilung. Zudem seien die muslimischen Jungen bereits genug im Visier der Polizei. Die Erklärung deutet außerdem an, dass sexuelle Übergriffe durch Gruppen in dem Jugendzentrum offenbar kein Einzelfall gewesen sein könnten. Demnach bestätigte die Mitarbeiterin übergriffige Situationen während der Öffnungszeiten des Jugendzentrums und erklärte sinngemäß, Intimitäten zwischen Jugendlichen seien in den Räumlichkeiten zulässig, auch zwischen Mädchen und mehreren Jungen. Nach Angaben der Bild-Zeitung gab es bereits seit Anfang 2025 Berichte über sexuelle Übergriffe. Ernsthafte personelle Konsequenzen hatten die Enthüllungen bislang nicht. Im Gegenteil, in einer Stellungnahme mehrerer freier Träger der Jugendarbeit in Berlin werden vor allem Gründe genannt, weshalb Strafanzeigen in solchen Fällen nicht erfolgen sollten. Zudem heißt es: Mit Sorge beobachten wir zudem Versuche, den Vorfall rassistisch zu instrumentalisieren. Auch die Neuköllner Jugendstadträtin Sarah Nagel blieb im Amt. Gleich 2 Abwahlanträge gegen die linken Politikerin scheiterten in der Bezirksverordnetenversammlung. Ein weiterer Fall ereignete sich erst vor wenigen Tagen in Halle an der Saale. Die ersten Schlagzeilen lauteten: 4 Mädchen wurden von 4 Jungen vergewaltigt. 2 der Opfer mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden. Die Tatverdächtigen stammen nach Angaben der Polizei aus Mali und Portugal. Während die Ermittlungen noch liefen, bewertete die politisch weisungsgebundene Staatsanwaltschaft in Halle den Fall jedoch plötzlich anders. Sie beantragte keine Haftbefehle gegen die Verdächtigen. Medien zitieren Oberststaatsanwalt Dennis Zernota mit der Aussage, es habe sich um ein freiwilliges Zusammentreffen gehandelt. Die Initiative sei von den Mädchen ausgegangen. Augenzeugen schilderten gegenüber der Bild-Zeitung jedoch andere Eindrücke. So heißt es über eine Zeugin: Später habe sie gesehen, wie eines der Mädchen die Treppe runterrannte. Sie war bis auf ein Oberteil unbekleidet und hatte bereits die Polizei am Handy. Und über einen Zeugen heißt es: Auf der schmalen Treppe sei er halbnackt im Hoodie und mit offener Hose nach draußen gestürmt. Der 16-Jährige hat dann noch gefeixt. Die etablierten deutschen Medien haben die Darstellung der Staatsanwaltschaft in Halle weitgehend unkritisch übernommen. Zum Bericht über die Vergewaltigerbanden in Großbritannien findet sich dagegen, mit Ausnahme einer Zeitung, praktisch keine Berichterstattung. Auf 1 hat dagegen über die Enthüllungen ausführlich berichtet. Und die etablierten Medien tragen, aus Sicht von Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet, eine Mitverantwortung für diese Entwicklung.
Würden die großen Leitmedien dem Volk dienen und keinen fremden Mächten, würden sie ihre Kraft nutzen und die Öffentlichkeit warnen vor den brutalen Folgen der Massenmigration seit Jahrzehnten. Sie würden die Menschen sensibilisieren, sie würden sie wachrütteln und sie würden eine verbrecherische Politik anprangern und stoppen. Sie würden sie anprangern, so lange, bis diese weichen müssen oder einlenken müssen. Stattdessen sind die Medien die Erfüllungsgehilfen. Sie sind Anheizer, sie sind Einpeitscher. Sie haben die Slogans wie Refugees Welcome überhaupt erst erfunden. Sie haben auf den Titelseiten von den Goldstücken der Bereicherung geschrieben und eben jene brutal fertig gemacht, die dagegen aufbegehrt. Jeder Gewaltverbrecher und jeder Mörder aus dem Morgenland wird verpixelt, mit schwarzen Balken versehen. Seine Persönlichkeitsrechte, sie werden geschützt. Als aber auf Sylt ein paar betrunkene jugendliche Ausländer raussangen, machte man diese zum Staatsfeind Nummer 1. Das wäre die wahre Gefahr in dieser Republik. Deswegen, ja, sterben die Leute. Man zeigte ihre Gesichter tagelang, nannte ihre Klarnamen, ihre Wohnorte und vernichtete ihre gesellschaftliche Existenz.
Die vollständige Analyse von Stefan Magnet finden Sie unter www.auf1.tv. Um von den Vergewaltigernetzwerken zu erfahren, müssen Sie auf 1 schauen. Dank Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen können wir die Schweigespirale durchbrechen. In der Europäischen Union werden mindestens rund 200.000 Menschen bei ihren Reisen verdeckt überwacht, unterhalb der Schwelle einer ständigen Beschattung. Das geht aus einer Antwort der deutschen Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Demnach sind rund 199.000 Personen im Schengen-Informationssystem zur sogenannten verdeckten gezielten Kontrolle registriert. Das bedeutet, die Betroffenen werden nicht dauerhaft observiert. Werden sie jedoch an Grenzübergängen oder anderen polizeilichen Kontrollen erfasst, werden ihr Aufenthaltsort und weitere Informationen an die Sicherheitsbehörden gemeldet, ohne ihr Wissen. Von diesen Einträgen wurden rund 4.200 durch deutsche Behörden veranlasst. Die übrigen stammen von anderen Staaten des Schengen-Raums. Welche konkreten Gründe zu einer solchen Registrierung führen, wollte oder konnte die Bundesregierung nicht mitteilen. Die österreichische Digitalidentität ID Austria kann künftig auch von anderen Personen im Auftrag des Kontoinhabers genutzt werden. Das kündigte der zuständige Staatssekretär Alexander Pröll am Donnerstag bei einer Pressekonferenz an. Demnach soll es möglich werden, andere Personen für die Nutzung des eigenen Profils zu bevollmächtigen. Voraussetzung ist allerdings, dass beide Beteiligten selbst über eine ID Austria verfügen. Kritiker sehen die Neuerung mit Skepsis. Sie weisen darauf hin, dass bereits heute erhebliche Risiken beim Missbrauch digitaler Identitäten bestehen. Durch die Möglichkeit von Fremdzugriffen könnte dieses Risiko ihrer Ansicht nach weiter steigen. Die österreichische Bundesregierung plant eine Verlängerung des Wehrdienstes um voraussichtlich 2 Monate. Hinzu kommen soll ein anschließender Milizdienst. Doch die Bürger, die davon betroffen wären, dürfen sich dazu offenbar nicht äußern. Die angekündigte Volksbefragung hat ÖVP-Kanzler Christian Stocker kurzfristig abgesagt. Zur Begründung erklärte er, das Vorhaben sei in der Koalition nicht mehrheitsfähig. Deshalb war ich heute Vormittag am Donauufer in Linz und wollte wissen, was halten die Bürger von dieser Entscheidung der Regierung?
Ja, schau, weil grundsätzlich geht ja auch das Volk dorthin und es geht ja auch um uns Jungen eben, dass wir dort hingehen müssen und zu dem Verlängerten und das sollten wir schon mitbestimmen, meiner Meinung nach.
Ich finde schon, dass das Volk auch befragt werden sollte, aber ja, wenn es die Regierung so macht, sollen wir machen.
Denkst du, eine Volksbefragung macht Sinn? Oder sagst du, das Parlament wird es schon wissen und wir müssen da jetzt keine große Befragung starten?
Ja, auf jeden Fall. Das Volk sollte da auf jeden Fall mitbestimmen, weil es sind ja eine Demokratie. Ja.
Ich halte von der Volksbefragung eigentlich auch nichts, weil wir haben eine Regierung und eigentlich sollten die das beschließen. Ich finde das eigentlich okay, wenn die das erledigen würden.
Ja, schon ein bisschen komisch so, weil warum soll das abgesagt werden? Warum wird das Volk nicht befragt? So, ist ein bisschen seltsam, aber muss man abwarten, bis das halt kommt. Aber ich hoffe halt, dass da noch eine Befragung dazu kommt.
Ich finde Volksbefragungen sehr wichtig, weil sonst ist der Politiker wie momentan eher dafür da, um gewählt zu werden und sich gut zu vermarkten und die Partei zu was zu bringen und nicht wirklich dem Volk zu dienen.
Im März 2020 begann in Deutschland der erste Corona-Lockdown. Begründet wurde er mit einer drohenden Überlastung der Krankenhäuser. Heute wissen wir, zu einer solchen Überlastung kam es nicht. Doch eine Frage ist bis heute offen. Hatte die Politik damals Informationen, die auf eine andere Lage hindeuteten? Genau das behauptete der frühere Abteilungsleiter im brandenburgischen Gesundheitsministerium, Michael Zaske, noch im Januar vor der Corona-Enquete-Kommission des Landtags. Wörtlich erklärte er, der Krisenstab habe über sehr detaillierte Lagebilder und konkrete Auslastungszahlen, wirklich harte Zahlen, verfügt. Nun steht ein schwerwiegender Verdacht im Raum. Er lautet, diese Zahlen gab es möglicherweise gar nicht. Darauf deutet eine Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des BSW-Abgeordneten Christian Dorst hin. Dorst wollte wissen, welche Informationen zur Auslastung der Krankenhäuser dem Krisenstab kurz vor Beginn des Lockdowns tatsächlich vorlagen. Die Antwort der Landesregierung fällt eindeutig aus. Wörtlich heißt es, regelhafte taggenaue Erhebungen oder Abfragen gab es in diesem Zeitraum nicht und lagen damit dem innenministeriellen Koordinierungsstab Coronavirus nicht vor. Das bedeutet, entsprechende Daten wurden damals offenbar gar nicht erhoben. Am vergangenen Wochenende fand im Potsdamer Haus der Natur ein Treffen mehrerer NGOs statt. Dort wurden offenbar Strategien diskutiert, um die AfD möglichst wirksam von politischer Macht fernzuhalten. Auf 1 hat als einziges Medium über das Treffen berichtet und interne Unterlagen veröffentlicht. Doch der Skandal könnte noch größer sein. Denn inzwischen kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch Vertreter der Brandenburger Landesregierung an der Veranstaltung teilgenommen haben. Auf 1 hat bereits vor mehreren Tagen bei der Staatskanzlei nachgefragt, ob Mitglieder der rot-schwarzen Koalition an dem Treffen beteiligt waren. Eine Antwort liegt bis heute nicht vor. Auch eine erneute Anfrage vom Donnerstag blieb unbeantwortet. Beobachter fragen sich deshalb, warum die Staatskanzlei diese Frage bislang nicht beantworten will. Die Ärztin Bianca Witschel sitzt weiterhin im Gefängnis. Vor einem Monat veröffentlichten mehrere lokale Wochenzeitungen im Berliner Umland eine Reportage über das Schicksal der Medizinerin. Der Verleger Michael Hauke hatte die Möglichkeit, Witschel in der Haft zu besuchen. Der Bericht sorgte für große Aufmerksamkeit und löste sogar einen prominenten Leserbrief aus. Für Hauke war die Begegnung hinter Gittern ein bewegender Moment. Im Gespräch mit Martin Müller-Mertens schildert er seinen Besuch und gibt seltene Einblicke in den Alltag und die Situation von Bianca Witschel. Hier ein Ausschnitt aus der Sendung.
Also man geht ja da nicht einfach hin. Sie sitzt in Chemnitz, in der
Justizvollzugsanstalt, nicht einfach hin, ja.
Klingelt mal und sagt, ich will hier rein. Wollen, glaube ich, sowieso auch relativ wenige. Also wie ist das Prozedere, um überhaupt jemanden wie Bianca Witschel, Sie sind ja jetzt nicht verwandt, wie Sie besuchen zu können, stellt man einen Antrag wahrscheinlich.
Ja, also ich sag mal so, sie muss es natürlich wollen. Wir kannten uns ja vorher gar nicht. Ich kannte ihr Schicksal und ich habe sie einfach angeschrieben und habe gesagt, ich möchte sie besuchen. Was ich da nicht wusste, ist, dass die Besuchszeit extrem reglementiert ist. Es sind wenige Stunden in der Woche, die sie überhaupt Besuch empfangen kann. Wir haben da eine Weile geschrieben. Ich glaube, sie musste auch Vertrauen fassen. Ich hatte ja auch geschrieben, dass ich über andere verfolgte Ärzte schon geschrieben habe. Und dann hat es bis zum Mai gedauert, das werden 2-3 Monate gewesen sein seit dem ersten Brief, dass sie dann den Antrag gestellt hat, dass ich sie in der JVA in Chemnitz besuchen darf. Der Antrag muss genehmigt werden. Also ich habe es erst geglaubt, als ich wirklich drin war, aber ich war drin. Und wir haben uns dann eben zusammengesetzt. Und so unterhalten, wie wir uns auch unterhalten. Du vergisst irgendwann, dass du im Gefängnis bist, weil du sitzt draußen. Ich habe sie gefragt, wollen wir nicht auf die Terrasse gehen? Das ist tatsächlich dort möglich gewesen. Es ist alles von Mauern umgeben, aber das siehst du irgendwann nicht mehr, weil du guckst deinem Gegenüber in die Augen und man spricht über Sachen, die man gemeinsam erlebt hat, die bei ihr ja noch viel, also unglaubliche Konsequenzen nach sich gezogen haben. Und ja, dann ist es ein persönliches Gespräch, das eine Stunde dauern darf. Dann kommt der Besuchsdienst und sagt, dass es vorbei ist. Aber das ist so eine intensive Stunde, die man da hat, dass es unglaublich wertvoll war. Für mich war es unglaublich wertvoll und ich hoffe für Sie auch.
Sie sagen, sie ist nicht gebrochen. Sie schildern sie fast als eine Frau, die gewachsen ist an dieser Situation. Würden Sie so weit gehen?
Da ich sie vorher nicht kenne, würde ich das jetzt nicht bestätigen. Aber sie wird vorher stark gewesen sein und sie ist es jetzt auch. Und ich glaube tatsächlich, das, was Sie sagen, sie wächst an dieser Situation, weil sie auch mitbekommt, dass sie ein Symbol ist. Und sie ist ein Symbol für dieses unglaubliche Corona-Unrecht. Sie ist ein Symbol für diese Corona-Diktatur. Und sie ist ein Symbol für die Freiheit und den Freiheitswillen der Menschen. Und ich glaube, dass ihr das, trotz dem man sie weggesperrt hat, dass ihr das sehr bewusst ist. Und das wird sie auch stärken.
Sie waren da, Sie hatten es am Anfang gesagt, so in einer Doppelrolle. Einerseits, es hat Sie interessiert, andererseits waren Sie auch als Journalist da. Machen wir es kurz, man kann jetzt in so einem Besucherraum nicht eine Kamera aufbauen oder in ein Mikrofon. Ich habe gehört, man darf nicht mal ein Stück Papier mitnehmen. Aber konnten Sie dann in der Situation überhaupt noch Journalist sein?
Ja, ich sag mal so, ja klar. Und ich sehe das heute auch anders als früher. Denn wenn wir nicht diese Menschen, die wir publizistisch tätig sind, wenn wir diese Menschen nicht in den Vordergrund stellen und auch mit einer Empathie und mit einer Zuneigung in den Vordergrund stellen, dann tut es ja keiner. Das heißt, natürlich fühle ich mich in dem Augenblick als Transmitter. Ich transportiere das Schicksal dieser Frau, die so vielen Menschen geholfen hat, nach außen und mache dieses Schicksal sehr, sehr vielen Menschen bewusst. Der Artikel hat ja weit über unsere Region hinaus Wellen geschlagen. Peter Hane, ja auch vielen bekannt als ehemaliger ZDF-Moderator und heute ja auch als kritischer Geist und der überall auch sehr sinnvolle und auch christliche Sachen zu sagen hat. Peter Hane hat mir daraufhin einen Leserbrief geschrieben, in dem er geschrieben hat, dass er bei dem Artikel des Lesen, beim Lesen des Artikels weinen musste und dass das ein epochaler Artikel sei, der für die Geschichtsbücher sei. Und so ist es vielleicht auch, weil irgendwann wird man auf diese Zeit zurückgucken und wenn sich das Recht, woran wir ja glauben, und die Gerechtigkeit durchsetzen, dann wird es vielleicht so sein, dass nach Dr. Bianca Witschel irgendwann auch mal eine Straße oder ein Platz benannt wird.
Jetzt weiß man, dass Bianca Witschel im Gefängnis ist. Vielleicht vergisst man es in dem Moment, wo man im Gespräch ist, wo man vielleicht sogar auf eine Terrasse gehen kann. Für so einen ganz kleinen Moment, aber Sie haben es eben geschildert, also dann fährt man weg. Das ist für Bianca Witschel unmöglich. Dann geht man in eine Kneipe oder einkaufen oder baden oder was auch immer. War da mal so ein Moment, wo es Ihnen vielleicht plötzlich kalt den Rücken runterlief, weil Sie da realisiert haben, das, was ich jetzt gerade mache und sei es noch so banal, das kann sie nicht.
Also ich muss Ihnen erst mal sagen, Respekt für diese Frage. Wirklich Respekt, von tiefstem Herzen Respekt, weil das nämlich die Empathie zeigt, die sie haben. Genau so ist es nämlich. Das war sicherlich schon ein paar Momente vorher, nämlich als der Besuchsdienst nach der einen Stunde kam und unsere Verabredung trennte. Ich habe tatsächlich noch abgeräumt und die Sachen und habe mir auch die Zeit genommen und habe sie, dann haben wir uns zum Schluss nochmal in den Arm genommen. Insofern war das vielleicht auch denn der Moment, wo man dann geht. Jeder kennt es am Flughafen, wenn man seine Liebsten verabschiedet und nochmal in den Arm nimmt. Und hier ist es ja noch ein bisschen drastischer. Sie verschwindet also tatsächlich wieder in der Unfreiheit und hat trotzdem die Kraft, als ich sie fotografiert habe, zu lächeln. Und sie ist eben stark. Und ich mache mir keine Gedanken, dass sie da zerbrechen wird. Wird sie nicht.
Michael Hauke berichtet im vollständigen Interview noch über viele weitere Details seines Besuchs bei Bianca Witschel. Das gesamte Gespräch sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Während das System sie als Verbrecherin darstellt, berichtet Auf1 ausführlich über das Schicksal von Bianca Witschel. Ihre Spende hilft, damit dieser Justizskandal nicht in Vergessenheit gerät. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.